willkommen zur Folge Nummer 237 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und auch an diesem Freitag bin ich wieder euer Chlor im Ohr, das sich den Geschehnissen aus der bunten, weiten Welt des Schwimmsports widmet, in all seinen Farben, Formen, Facetten und Erscheinungsmöglichkeiten. Wir haben in dieser Woche eine bunte Tüte an Themen vorbereitet, unter anderem einen Rückblick auf die letzten zwei Wettkampfwochen, die da unter anderem in den USA, in Italien und auch in der Slowakei wahnsinnig schnelle Wettkämpfe gesehen haben. Wir werfen einen kleinen Blick voraus auf die am Dienstag beginnenden Junioren-Europameisterschaften in der Münchner Olympiaschwimmhalle. Dort sind jetzt die Synchronschwimmerinnen und Schwimmer schon unterwegs und am Dienstag geht es dann weiter mit den Beckenwettbewerben, wo ein ziemlich großes DSV-Team sich der europäischen Konkurrenz stellen wird. Außerdem, schon gesagt, ein buntes Potpourri an Themen. Die Road to DHM wird nochmal ganz oben stehen auf der Liste der Sachen, die behandelt werden müssen. Die Nominierungen für das CCJM sind draußen. Im Freiwasser gab es einige Nachrichten und zu guter Letzt hat das IOC für Schlagzeilen gesorgt. All diesen Dingen widmen wir uns, nachdem ich euch nochmal in aller Kürze auf die beiden Hauptsponsoren dieses kleinen Hörspiels hingewiesen habe, nämlich in den Shownotes verlinkt The Sis, der Onlineshop von Speedo und die Webseite von DFT Sports. Bei Speedo findet ihr alles, was das Schwimmerherz an Equipment begehrt. Poolkicks, Paddles, Rucksäcke, Badeanzüge, Badehosen in Rennqualität, also in Racingqualität, in der Freizeitsportqualität. Guckt euch das mal an, klickt euch durch die Farben und ihr findet garantiert etwas, das auch an euch ganz wunderbar aussehen wird. Und bei DFT Sports könnt ihr dann direkt euer nächstes Trainingslager buchen, das in Deutschland stattfinden kann oder im europäischen Ausland oder auch in Nordafrika, in Somer Bay unter anderem, wo DFT Sports der exklusive Vertriebspartner ist. Also beide gehen hier Hand in Hand und vermitteln das größtmögliche Schwimmvergnügen, das man so haben kann. Und damit tauchen wir ein ins gefließte Becken oder ins Edelstahlbecken, wo auch immer sich diese chlorhaltige Flüssigkeit, in der wir uns hin und wieder mal 25 Meter von links nach rechts bewegen, auch immer befinden mag. Denn die Trainingsuhr hat sich fleißig weitergedreht in den vergangenen 6 Einheiten, die da seit der letzten regulären Episode vergangen sind. Und ich habe meine Liebe für eine besondere Form des Trainings entdeckt. Ich habe die Anaconda-Training genannt. Nicht, weil es so lang und anstrengend ist, sondern weil es sich wie eine Anaconda, die sich um den Körper wickelt, nach und nach immer enger zieht. Die Schlinge zieht sich zu und die Anaconda macht das ja auf relativ perfide Art und Weise. Die drückt ja gar nicht zu und presst die Luft aus den Lungen, sondern jedes Mal, wenn der Mensch ausatmet, dann geht sie so ein kleines Stückchen enger, sodass das Einatmen wieder schwerer fällt, bis dann irgendwann der Ofen ganz aus ist und die Augen sich schließen. So schlimm ist es nicht, aber ich mag das, wenn man so einen seichten Einstieg hat und dann so peu à peu an seine Grenze gebracht wird. Und das eigentlich perfide an der ganzen Geschichte ist, wenn ich den Trainingsplan ja selber schreibe für Montag und Donnerstag, dann weiß ich natürlich, was ich dort tue und was auf uns zukommt und trotzdem tappe ich jedes Mal wieder in diese kleine Falle, die der Coach, meine Wenigkeit, sich da so gestellt hat. Und so kam es unter anderem, möchte ich mal 3 kurze Sachen vorstellen, damit ihr so eine Idee davon bekommt. Wir haben angefangen, letzte Woche war das, glaube ich, mit 4x, 3x, 200. Sind mal 3x 200 geschwommen, dann 50 locker, dann nochmal 3x 200. Und der erste 200er Block war mit 25 Sekunden Pause, 3x 200, gleich schnelles Tempo. Ist also relativ entspannt. Im zweiten Block waren es dann nur noch 20 Sekunden Pause, in der dritten Runde noch 15 und in der letzten Runde waren es dann noch 10 Sekunden Pause. Und der geneigte Schwimmenthusiast weiß dann natürlich schon, niemand freut sich so sehr über 5 Sekunden länger Pause wie der Schwimmsportler. Wenn der Coach am Beckenrand steht und sagt, ja, 10 Sekunden Pause, die Augen sich weiten und die Panik langsam aufsteigt, weil überhaupt nicht klar ist, wie denn diese Belastung jetzt verarbeitet werden soll, macht das innerlich Riesenfreudensprünge, wenn diese Panik erkannt wird und der Trainer, die Trainerin am Beckenrand sagt, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen schnell, macht mal 15 Sekunden Pause. Und diese 5 Sekunden sind einfach dermaßen Gold wert, das ist ich weiß nicht, ob das in anderen Sportarten auch so ist, aber 10 oder 15 macht einen riesen Unterschied. Und so lag ich zumindest für meinen Teil bei 15 Sekunden Pause schon ziemlich japsend am Beckenrand nach dem dritten 200er. Schwer vorstellbar, dass dann noch 3x 200 mit 10 Sekunden Pause kommen sollten, aber 3x 2 ist ja auch eine psychologisch sehr dankbare Wiederholungsanzahl. Der erste geht immer irgendwie. Der zweite ist dann echt anstrengend, aber auch da ist der Kopf schon so weit, ah, come on, den noch, und dann ist es ja nur noch einer und danach kann ich für immer liegen bleiben im Becken und gut ist. Und genau, so wurde das dann auch immer anstrengender. Dann haben wir noch einen zweiten Part gemacht, der ist von dieser Woche, der war von Montag, und zwar 15 mal 100. War eigentlich daher ganz spannend, weil ich wusste, wir haben am Ende noch so nicht ganz eine halbe Stunde auf dem Trainingsplan übrig. Und ich wollte noch irgendwas so in die Richtung machen. Wir sind dann irgendwie 6, 7, 8 Leute pro Bahn. Das heißt, mehr als 100 Meter kann man dann eigentlich auch nicht vernünftig schwimmen. Und wollte aber nicht stumpf 15 mal 100, boah, gleichmäßig schnelles Tempo. Das sorgt jetzt für wenig Begeisterungsstürme. Sondern gibt dann immer so eine kleine Aufgabe mit. Also haben wir das Ganze unterteilt in 5 Blöcke, glaube ich, am Ende. Ist egal. Haben angefangen mit 5 mal 100 Meter. Und vom ersten zum fünften immer langsamer werden. Also der erste war richtig schnell, der sollte richtig zügig durchgekeult werden. Und dann beim zweiten so 3, 4, 5 Sekunden langsamer, bei der nächsten Stufe wieder 4 Sekunden und so weiter und so fort. Bis dann der fünfte und der vierte Hunderter eigentlich schon eher so ganz klar der Bereich aktive Erholung zugeordnet wurden. Nach den 5x100 folgten 4x100 Meter. Und der erste aus diesem Viererblock sollte so schnell geschwommen werden wie der zweite aus dem vorangegangenen Fünferblock. Heißt also, du hast bei den 5x100 den ersten richtig schnell und das ist der schnellste, den du in diesem 15x100 auch schwimmen wirst. Im nächsten Block fängst du dann mit dem zweitschnellsten an, der dann auch schon ziemlich, ziemlich fordernd ist. Der zweite aus diesem Viererblock ist dann auch schon fordernd. Der dritte, vierte sind dann wieder reingehen in die aktive Erholung und beim dritten kannst du dich auch schon motivieren und sagen, okay, wir haben schon 8 Stück weg, das ist schon über die Hälfte. Dann kommt 3x100, 2x100, 1x100, jeweils mit dem ersten in der drittschnellsten Geschwindigkeit, dann die 2x100 in der zweitschnellsten Geschwindigkeit. Also die letzten 4 sind im Prinzip dann aktive Erholung, das war dann auch schon im weitesten Sinne das Ausschwimmen, kam noch 100 locker und so haben wir uns dann langsam aus dem Ende der Serie in die Dusche reingeschwommen. Auch beliebt und gerne genommen, weil es dann wenigstens vernünftig abgearbeitet wird, so dass sie ausschwimmen, die Erholung, etwas besser als voll aus der Hauptserie rauszugehen und zu sagen, so und jetzt macht noch 600 locker, dann kennt ihr selber, macht ja eigentlich kaum jemand. Und der letzte Part, wo sich auch die Anaconda, die Schlinge immer etwas enger zieht, Double Up war der Plan, 25, 50, 100 Meter. Also doppelte Strecke, doppelte Zeit, dafür auch die doppelte Abgangszeit. Auch ein spannender Part, weil die ersten 25 eigentlich mal ganz gut gehen. Bei 50 merkst du schon so, eieiei, war das schnell. Und die 100 sind dann echt richtig, die sind richtig knackig hinten raus. Dann kam locker Schwimmen mit ein bisschen Delfin-Kicks und so. Aber das macht auch ziemlich Spaß. Und eigentlich ist es schon fast schwer, die 25 vorneweg so langsam zu schwimmen, dass die 100 nicht anstrengend werden. Das ist quasi unmöglich. Und auch da zieht sich die Schlinge nach und nach immer enger. Wir haben auch schon diverse Steigerungssachen gemacht. Und falls ihr noch einen schönen Spruch mitnehmen wollt in euer Training, dann leite ich das jetzt neuerdings bei diesen eher gemächlichen Einstiegstempi oder bei diesen 3x200 mit 25 Abgang gerne damit ein, dass ich sage, seht zu, dass ihr Geschwindigkeit bekommt durch eine saubere technische Ausführung, Tempo durch Technik. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Motto für all die Trainingsgruppen, die da so zwischen 7 und 12 Jahren irgendwo rumdongeln. Was war noch? Wir haben noch, daher kommt der folgende Titel übrigens, wir haben den Begriff der Musikintensitätsschere noch geprägt. Wir haben immer Musik am Beckenrand, macht es einfach ein bisschen netter. Und meine Verantwortung, also suche ich mir meistens irgendeinen Künstler aus, whatever, bin alt, David Guetta, Bruno Mars, schieß mich tot. Und letztens hatte ich mit Lady Gaga angefangen und das klingt irgendwie total nett. So ein bisschen Abracadabra oder Paparazzi und dann geht das so in die Richtung weiter, habe ich gedacht. Dem war nicht so. Im Verlauf der nächsten 80 Minuten entwickelte sich das dann zu einer Playlist, die Lieder, die mir wenig sagten, aber die geben vielleicht so einen Hinweis, weil es dem einen oder anderen was sagt, Richtung Callum Scott mit You're the Reason entwickelte oder Adele, When You Were Young, Luis Capaldi, Someone You Loved. Bis dann der Begriff fiel, was das eigentlich hier für eine Schlafzimmermusik sei, während wir dann jetzt 3x200 halb vorm Abnippeln eigentlich möglichst schnell durchprügeln sollen. Und daher kam dann dieser Begriff der Musikintensitätsschere. Du kannst dich dieses schnulzige, Schlafzimmermusik-ähnliche, ruhige, liebesduselige Geklimper ertragen, während du schwer atmend, keuchend den Startblock irgendwie festhältst. Nun ja. Dann habe ich mich noch durch verschiedene Kampfarten durchgekämpft, abwechselnd. Auf dem linken Bein die Außenseite des Oberschenkels, auf dem rechten Bein die Wade. Die eine Bahn hat mal das eine Bein funktioniert, die andere Bahn das andere Bein. Angestellte Füße, kleinen Bremsflügel ausgepackt. Das macht es alles nicht leichter. Was ich aber erstaunlich finde dabei ist eigentlich, dass diese Krämpfe kommen und dann sind sie da und die sind echt nicht sexy, denn ja, irgendwie stehen bleiben an der Wand und rausixen oder im Schwimmen geht's ja manchmal auch irgendwie weg. Aber wenn man sich so nach und nach über die Trainingszeit hinweg, verschwinden die bei mir auch immer wieder, was ich ehrlich gesagt so gar nicht verstehe. Eigentlich müssten die ja da, I don't get it. Ich weiß nicht warum. Aber es wurde irgendwann dann auch besser, bis ich bei dieser tollen Aufgabe 200 Meter, 100 Arme, 100 Gesamtbewegung, Kraul, nach der 100 Meter oder am Ende der ersten 100 Meter zu lange überlegt habe, ob ich das Pullkick jetzt während der Rollwende einfach zwischen den Beinen verliere oder per Hand rauslege an den Beckenrand, mich für die erste Variante mit der Rollwende entschied, aber 20 Zentimeter zu nah dran war, um dann einmal voll die Beine rumzuprügeln und mit der Ferse auf den Beckenrand aufzuschlagen. Und dann gibt's ja verschiedene Arten von Schmerz und ich war bei der drittschlimmsten Stufe stecken geblieben. Diese, dass es A, richtig weh tat, der Körper sich gegen jedwede Belastung sträubt, die da so im Bein noch stattfinden soll, also stehen bleiben. Mit dem linken Bein habe ich mich auf die Stufe gestellt am Beckenrand und das rechte wollte sich gar nicht absetzen und als es dann irgendwann wieder nerval, neuronal ansteuerbar war, hat sich's auch bloß so runtergezittert und zwar, es war sehr schmerzhaft und da ließ ein bisschen ein Hämatom, das dann die den Fußschaft etwas mehr spannte, als es das sonst so tut. Ärgerlicherweise. Aber es gab auch schöne Momente beim Schwimmen in dieser Woche, nämlich Freibadschwimmen im Regen ist das Thema. Also richtig große, fette Tropfen, die man auch spürt, wenn der Arm über Wasser nach vorne geht. Das hat richtig Bock gemacht, das ist richtig geil. Und Freibadschwimmen echt eins der besten Dinge der Welt. Und wenn es dann noch so von oben plattert, ist dann auch egal, dass die Klamotten, die draußen liegen, nass werden und ziemlich triefend, dass der Heimweg angetreten wurde. Aber das hat richtig Laune gemacht. Also wenn man dann so an der Wand steht und übers Wasser guckt und sieht, wie das alles so auf Becken einprasselt und hagelt und ach, das war sehr cool. Das hat echt, das hat viel, viel Freude gemacht, wie das Training ja generell einfach so machen soll. Also ein bisschen was erlebt und passiert an der Stelle. Und ich möchte mit einem Motto, das wir jetzt einmal kurz hatten, eigentlich in den Nachrichten der vergangenen 2 Wochen oder 3 Wochen oder 5 Wochen, ich weiß es nicht, wann auch immer wir uns das angeguckt haben, überleiten, nämlich Tempo durch Technik, was eigentlich eine schöne Beschreibung ist für all die Nachwuchsschwimmerinnen und Nachwuchsschwimmer, die da in den Trainingsgruppen rumdongeln. Und damit kommen wir zu den News der vergangenen Woche. Wir steigen ein mit einem der kontroversesten Themen der vergangenen Saison, mit der Road to DJM. Die ist ja nicht überall auf Gegenliebe gestoßen, so im Großen und Ganzen. Ich glaube, das ist sehr sanft formuliert und diplomatisch, diplomatisch ist, glaube ich, eine ganz gute Umschreibung dafür. Und wer gedacht hatte, naja, mal gucken, wie so dieses Experiment bewertet ausgeht und wie sich das so fortsetzt, der hat jetzt schon mal Gewissheit, denn diese Road to DJM-Konzeption wird auch der übergreifende Handlungsstrang in der Saison 26-27 bleiben. So viel steht fest. Das hat der DSV jetzt bekannt gegeben. Das Konzept wird fortgeführt. Es wird also weiterhin nur auf ausgewählten Wettkämpfen die Möglichkeit bestehen, sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren, auch in der kommenden Saison. Wie viele Wettkämpfe das sein werden, wo diese stattfinden werden, das ist alles noch nicht final geklärt, aber einige Leitplanken, so wie es der DSV so schön formuliert hat, einige Bahnbegrenzungen stehen dort schon mal fest. Und das sind im Wesentlichen die folgenden Punkte, denn wie ist denn der Qualifikationszeitraum für die Road to DJM aufgebaut? Ich glaube, der hat dieses Jahr im Dezember begonnen oder in dieser Saison im Dezember begonnen und endete irgendwann dann im Mai oder wann auch immer, so 2-3 Wochen vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und da gibt es wesentliche Neuerungen, denn die Qualifikation zur DJM 2027, die hat bereits begonnen. Der Startschuss ist gefallen. Es gab schon die Option, sich für die kommenden nationalen Titelwettbewerbe im Nachwuchsschwimmen zu qualifizieren. Nämlich der Qualifikationszeitraum geht vom Juni 2026 bis 30.05.2027. Also quasi die kompletten 12 Monate, die jetzt hier noch vor uns liegen. Also sind auch die Ergebnisse, nämlich der deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2026, in dieser Qualifikationsliste inkludiert. Warum das Ganze so gemacht wurde, kann ich euch leider nicht sagen. Der Sinn dieses Verfahrens erschließt sich mir schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube auch, also ich weiß nicht, ich würde gerne irgendwie verstehen, warum, wieso, weshalb man in der AK 13, in der AK 14, der AK 15, wo über das Jahr hinweg eigentlich Entwicklungssprünge angestrebt sind, gewisse Entwicklungsraten angestrebt sind, man sagt, okay, das, was du dieses Jahr geschwommen bist, könnte eigentlich auch reichen, sich nächstes Jahr für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren. Du musst dich eigentlich gar nicht verbessern im Training. Das macht in meinen Augen wirklich sehr, sehr wenig Sinn. Deswegen, ich komme da irgendwie nicht so richtig mit. Zumal dann auch gesagt wird, okay, die DJM sind inkludiert, aber die weiteren Wettkämpfe, die dann dort stattfinden sind oder die für eine Qualifikation reichen oder die für eine Qualifikation vorgesehen sind, so, das ist die richtige Formulierung, sind alle Landesmeisterschaften und Landesgruppenmeisterschaften sowie die deutschen Meisterschaften 2027, also alles Norddeutsche, Süddeutsche, NRW-Meisterschaften und so, die sind mit dabei. Die finden aber erst Anfang nächsten Jahres statt, genauso wie dann der weitere Vereinswettbewerbsqualifikationszeitraum, also alles, was auf Vereinswettbewerben stattfindet, irgendwann zwischen März und Mai 2027 stattfinden, durchgeführt werden soll. Sprich, wir haben jetzt die Option gehabt, uns oder die Sportlerinnen und Sportler hatten die Option, sich im Juni zu qualifizieren. Und dann geht es im März 2027 weiter. Landesmeisterschaften, lange Strecke, sind ja meistens irgendwann im Februar, sagen wir dann von mir aus ab Februar. Sinn dahinter, man wollte die zweite Jahreshälfte ein bisschen entzerren, die mit DMS, DMSJ und den traditionellen Weihnachtsschwimmfesten eh schon so viele Highlights bietet. Wobei man da sagen muss, quasi alle Weihnachtsschwimmfeste, die so Ruf, Name, wie auch immer, größeres Potenzial haben, waren in dem Road to DJM-Konzept eh schon inkludiert. Also das gab gar keine mehr Fahrten, die dort von den Vereinen irgendwie absolviert wurden. Richtigerweise wird natürlich angemerkt, dass in diesem Zeitrahmen Dezember bis Februar sowieso ganz wenig DJM-Normen erfüllt worden sind. Klar, trainingsmethodisch sinnvoll, nachvollziehbar, ist jetzt kein großes Geheimnis. Die Vereine können sich auch schon bewerben für alles, was da so zwischen März und Mai ausgetragen werden soll. Also, go for it. Wer da Bock drauf hat, der kann da jetzt schon mal seine Bewerbungsunterlagen einreichen. Beim DSV gibt es eine extra E-Mail-Adresse und dann könnt ihr das dorthin schicken. Unklar ist auch, diese ganze Kommunikation fand statt relativ zeitnah nach Ende der deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Die Meldung hier kam jetzt raus am 20. Juni. 26 und das ist eine Woche nach Ende der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo es im Rahmen dieser Wettbewerbe in einer der Mittagspausen eine Sitzung der Landestrainer und einiger ausgewählter VIPs gab, wo nach Feedback gefragt wurde zur Road to DJM-Konzeption in der Saison 25-26. Ja, und eigentlich soll ja Feedback den Sinn haben, Ideen für Verbesserungen zu kommunizieren, Kritik zu äußern, Vorschläge zu machen, ey, wo seht ihr Potenziale und Optionen? Aber nach allem, was dort so dann nach draußen gedrungen ist, war eigentlich das Konzept für 26, 27 schon ziemlich klar und auch gar nicht mehr so wirklich diskutabel. So war unter anderem mehrheitlich großflächig abgelehnt worden, die DJM 26 in den Quali-Zeitraum für 2027 zu inkludieren. Wurde jetzt trotzdem gemacht, ist auch eigentlich so ziemlich auf Linie mit dem, was zum DJM-Konzept oder Road to DJM-Konzept 25-26 kommuniziert worden war, das auch auf wenig Gegenliebe bei den Landestrainern, Landesverbänden in der Konzeption, so wie es dargelegt worden war, gestoßen ist und trotzdem so durchgeführt wurde. Ferner ist mir eigentlich auch unklar, ich glaube bis 3. Juli, also bis morgen, Freitag, heute, wenn ihr das hört, habt ihr noch die Möglichkeit gehabt, an einer Umfrage teilzunehmen als Vereine, wie zum Thema DJM, zum Thema Road to DJM, inwiefern die jetzt noch überhaupt eine Relevanz hat, wenn doch eigentlich die Leitplanken schon feststehen, weiß ich nicht, kenne jetzt den Inhalt der Umfrage nicht, aber es wirft kein gutes Licht, vorher schon zu kommunizieren, so würden wir es gerne machen und in diesen Bahnen würden wir es gerne lenken und haben wollen, aber sagt uns mal trotzdem noch eure Meinung. Wir haben ja eigentlich schon alles in Stein gemeißelt, was da so los ist. Es setzt sich eigentlich fort, so eine etwas unglückliche Kommunikationslinie, die hier gefahren wird. Und das ist schade, weil es weiterhin für Frustration sorgt und zu Frustration führt, zumal auch häufig gar nicht so richtig klar ist, wenn Kritik da ist, wenn Verbesserungsvorschläge da sind, wenn Kommunikation gesucht wird, sich irgendwie niemand so richtig dann am Ende des Tages wohl verantwortlich fühlt. Es ist ein bisschen schwieriges, es ist eine schwierige Gemengelage, möchte allerdings an der Stelle hier von meiner persönlichen Warte nochmal betonen, dieses Konzept Road to DJM mit den Richtzeiten, um an einem Road to DJM-Wettkampf teilnehmen zu dürfen, halte ich immer noch für klug und sinnvoll. Aber die Umsetzung scheint jetzt so verwässert zu oder so schlecht zu werden, dass es dann auch wieder irgendwie nicht den Sinn erfüllt, den es eigentlich haben könnte. Und das ist schade, weil ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Und wichtig ist es eigentlich auch immer in so Veränderungsprozessen, die Stakeholder, die das Ganze tragen sollen, Landestrainer, Landesverbände, Vereine, natürlich nicht alle, es wird nie möglich sein, aber schon irgendwie fachlich kompetent mitzunehmen, dass die mit im Boot sind. Naja, gut, der DSV hat weiterhin aus den deutschen Jahrgangsmeisterschaften heraus das Team, das Nationalteam nominierte, das bei den Central European Country Junior Multinations teilnehmen würde, die vom 17. bis zum 19. Juli in Ljubljana stattfinden. In der slowenischen Hauptstadt müsste das sein. Ach Gott, Geografie, Leistungskurs gehabt, aber ist ein paar Jahre her. In Ljubljana stattfinden. Tolle Halle, wenn man den Fotos Glauben schenken darf, dann ist das wohl eine der schöneren, die da so in den vergangenen Jahren mit dem jüngsten Auswahlteam besucht worden ist. Und so dürfen sich diese insgesamt 27 Aktiven, 15 Frauen, 12 Männer darauf freuen, hier Bestandteil das erste Mal in der Karriere des DSV-Nationalteams zu sein. Etwas merkwürdig, wer jetzt erschrickt, ob der großen Zahl 27 und sich verwundert die Augen reibt und sagt, das erscheint mir aber doch viel, der hat durchaus recht, denn laut Nominierungsrichtlinien waren maximal 20 Aktive für das Team vorgesehen und das steht dort auch ziemlich deutlich drin. 27 Aktive, die jetzt nominiert wurden, sind immerhin ein Drittel mehr, 33% mehr Aktive, die... Ich möchte das jetzt gar nicht so aufs Finanzielle runterbrechen und sagen, okay, pro Kopf, aber die am Ende des Tages Geld kosten. Übernachtung, Startgelder und so weiter und so fort. Und mit 20 Aktiven in diesem jungen Jahrgangsbereich ist das Team eigentlich auch gut ausgerüstet gewesen. Denn die Kriterien waren auch klar formuliert. Je Disziplingruppe wurde der oder die beste Aktive nominiert. Disziplingruppe war 50, 100, 200 Freistil. Dann 400 und 800 oder 400 und 1500 Freistil, 100, 200 Brust, 100, 200 Rücken, 100, 200 Schmetterling, 200, 400 Meter Lagen. Macht 6 Disziplingruppen, 6 männlich, 6 weiblich, macht 12 Aktive. Je Disziplingruppe durfte noch maximal ein zusätzlicher Athlet mitgenommen werden, macht maximal 24 Aktive. Und jetzt sind es halt 27. Es ist, wie es ist, ist vielleicht auch ein bisschen der Ausdruck dessen, dass wir vor allen Dingen bei den Frauen, bei den Jüngsten dort ziemlich zerklüftete jüngere Jahrgänge haben, ohne klare Favoriten. Das ist bei den Zwölfern vielleicht nicht so ganz, aber bei den Elfern letzte Woche, wer da die 2 Stunden dabei geblieben ist, der hat das sicherlich gemerkt. Dort spawnen viele Namen rum und eigentlich gar nicht so ganz klare Favoritinnen in jeder Lage oder Top-Athletinnen in jeder Lage. Ferner kommt noch dazu, dass bei manchen Jüngeren auf eine Nominierung für das CCJM verzichtet wurde, weil unter anderem die Freiwasser JTM dem Ganzen im Wege stand. Und so ist es jetzt ein Team, das dort mit Sicherheit sein Bestes geben wird, die ersten Erfahrungen sammeln wird und aus den besten Nachwuchsaktiven besteht, die der DSV nominiert hat, aber vielleicht ein bisschen viel ist, wenn man dort, ja, Nominierungsrichtlinien, da muss man die auch nicht aufstellen, wenn dort 20 drinsteht und am Ende nimmst du 27 mit, ist es halt irgendwie ungünstig. Die treiben sich jedenfalls gerade in Colonia San Jordi rum, in Mallorca, im Trainingslager mit viel Trainingsarbeit daneben, aber auch reichlich Teambuilding und Ausflüge, die dort stattfinden, um aus diesen ganzen Individuen eine große Mannschaft und Einheit zu formen. Und da ist man unter anderem auch im Boot auf dem Mittelmeer unterwegs und das Mittelmeer- und Freiwasser ist das Thema im nächsten Block, denn es gab reichlich Beschwerden Richtung World Aquatics von den Freiwasserassen, die in Setúbal beim Finale des Freiwasser-Weltcups am Start gewesen sind. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, denn der Neid blickt durchaus raus aus dem gekachelten Edelstahlbecken, wenn man dann so Fotos sieht von den Freiwasserathletinnen und Athleten. Bin ich auch ein bisschen neidisch, wenn die dort in der Sonne am Strand sind, unter freier Luft, unter freiem Himmel schwimmen dürfen und dort sich gegenseitig wetteifern. Andererseits muss man auch sagen, im Becken weiß ich wenigstens, was mich erwartet. Entweder ist der ganze Dreck im Chlor gebunden und schwimmt als großes Haarbüschel über den Boden drüber hinweg. Oder es ist halt sauber und ich weiß, was da los ist im Becken. Das weiß ich im Freibad, im Freiwasser nicht. Und dieses Freiwasserfinale in Setúbal machte sogar in der Bild-Zeitung dann am Ende Schlagzeilen. Wie immer, wenn es in der Bild-Zeitung Schlagzeilen sind, selten die guten, nämlich aufgrund der wirklich fürchterlichen Wasserqualität. So wurde dort, ich glaube, Bernd Bergern zitiert mit den Worten, dass ja nun vor 2 Tage vor Austragung der Wettbewerbe die Wasserqualität super gewesen sein soll und wettbewerbsfähig. Allerdings dann am Horizont so diverse Containerschiffe auftauchten, die vor Einlaufen in den Hafen einmal ihre ganzen Dreckwässer und Toilettenwässer dort ins Mittelmeer kippten, was dann dazu führte, dass sich vor Setúbal dort in der Flussmündung, in der Einmündung die Qualität rapide verschlechterte, was dann am Ende dazu führte, dass zahlreiche Athletinnen und Athleten im Krankenhaus die Nächte verbracht haben mit Übergeben, mit Medikation, mit Dehydration und allem drum und dran, was dort an negativen Nebeneffekten noch so existiert. Auch bei den Deutschen gab es dort einen großen Impact, weil nämlich Lea Boy unter anderem davon betroffen war und daraufhin ihren Start bei den deutschen Meisterschaften Freiwasser in Regensburg abgesagt hatte. Und das kann es ja dann auch irgendwie nicht sein. Florian Wellbrock hat da zu Recht das angeprangert und gesagt, ey, können wir uns irgendwie mal auf Standards einigen, die nicht gesundheitsgefährdend sind und wo wir uns das nicht irgendwie schön rechnen oder schön reden, sei es jetzt, dass wir das Wasser warm messen, weil wir genau den einen Sonnenfleck messen und dann sind wir 0,5 Grad über der zulässigen Minimaltemperatur oder wie letztes Jahr in Paris in der Seine, wo wir das Wasser so lange gut messen und nochmal einen Tag verschieben und nochmal einen Tag die Wettbewerbe verschieben, bis es vielleicht in irgendwelche Grenzwerte reinfällt, sodass wir sagen können, ja, das geht schon, jetzt könnt ihr losschwimmen und 5 Stunden später sieht die Welt schon wieder anders aus mit diversen Bakterien oder Krankheitserregern. Und das Drama könnte dann nämlich an der Stelle tatsächlich weitergehen bei den Europameisterschaften in Paris. Dort werden die Freiwasserwettbewerbe wieder in der Seine in Paris ausgetragen. Und ich denke mal, Leonie Beck schläft da heute sicherlich noch manchmal schlecht, wenn sie an diese Olympischen Spiele und den Wettbewerben im Pariser Stadtfluss zurückdenkt, der mit großem Tamtam und Getöse aufbereitet wurde. Und dann sprang ja die Pariser Bürgermeisterin mit rein und sagte, ja, ist doch alles badefähig hier. Und dann war es kurz danach auch geöffnet für die Öffentlichkeit. Ob das auch jetzt 2 Jahre später noch so der Fall ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es war ein ganz schöner Kraftakt, die Seine sauber zu bekommen. So ist das im Freiwasser. Warten wir mal ab, was sich da im August dann in der französischen Hauptstadt abspielen wird. Und Paris Olympia ist dann auch das letzte Thema des Nachrichtenblocks, nämlich das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat tatsächlich, will man jetzt sagen, ein bisschen Menschlichkeit möchte ich gar nicht sagen, aber zumindest den Blick für die Außenwelt entdeckt. Denn, kurzer Rückblick, Kirsty Coventry, die Präsidentin des IOC sagte Ende Mai, sie sehe es eigentlich gar nicht ein, die Athletin für ihr Antreten dort zu bezahlen. Genau das Zitat war eigentlich, I don't believe in paying athletes. I come from a small country. I come from a sport that doesn't necessarily pay athletes very well. And I still don't think we should be paying athletes at the Olympic Games. Also sie sagt, okay, ich bin auch so nach dem Motto, das was der alte Lehrmeister in der Schreinerstube oder wo auch immer sagt, ich musste damals Boden fegen, mir ging's scheiße, also ist das auch okay, wenn es dir nicht so gut geht. Das ist halt nicht mehr so das Mindset, mit dem man die nachfolgenden Generationen unbedingt abholt. Und das scheint irgendwie auch beim IOC angekommen zu sein, denn der Gegenwind aus Athletenkreisen, der war massiv. Es gab reichlich Stimmen, die sich erhoben haben und gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr auf einem Berg voller Geld sitzt, dass ihr euer IOC-Hauptquartier mit Goldbarren den Boden pflastert, weil ihr nicht mehr wisst, wohin mit euren Fernseheinnahmen und die Kopfkissen auch mit Dollarscheinen vollstopft, weil ihr das Bankschließfach nicht mehr zukriegt sonst. Und wir als Protagonisten in diesem ganzen Schauspiel kriegen immer noch nichts ab von dieser Kohle. Und so ein bisschen vergleichbar vielleicht damit, das IOC ist nichts dafür die Selbstbereicherung, die dort reichlich stattfindet. Stellt euch vor, ihr geht ins Theater und statt dass von eurem Eintrittsgeld etwas an die Schauspieler ausgeschüttet wird, die euch dort den Abend unterhalten und eine gute Zeit machen, geht das alles ans Theaterdirektorium. Oder Brad Pitt, Keanu Reeves, Nicole Kidman oder Angelina Jolie drehen ihre Filme, aber kriegen dafür keine Gage, weil, warum auch? Also, ihr kriegt doch Applaus vom Publikum, das ist doch genug. Und übrigens geht die Kohle auch an eure Ausbildungsinstitute und an die Filmförderung, sollen die das doch an euch weiterreichen. Das war die Ausrede, die das IOC mal benutzt hat. Die haben gesagt, naja, wir sind nicht dafür da, die Athleten zu bezahlen. Das geht an die Landesverbände, an die Sportfachverbände und die müssen das Geld weiterreichen. Wir sind hier nur der Samariter, der euch die Bühne zur Verfügung stellt. Ihr müsst doch da was draus machen. Das kam verständlicherweise nicht so richtig gut an bei den Athletinnen und Athleten, sodass jetzt nicht mal einen Monat später bei der IOC-Session in Lausanne am 24.06. auf einmal die Kehrtwende kam und ein bisschen die Worte relativiert wurden und na, getreu dem Motto, ich habe das doch gar nicht so gemeint und so habe ich es doch gar nicht gesagt und ihr habt den Sinn nicht verstanden, ging es Kirsty Coventry angeblich nur darum zu sagen, naja, es gibt keine Preisgelder, also für Gold, Silber, Bronze können wir jetzt keine Kohle ausschütten, so, das machen wir nicht, dabei sein ist alles, hurra, hurra, aber was wir ja machen können, ist jedem Athleten, der dort teilnimmt, eine Antrittsgage zu zahlen. Und das hat das IOC jetzt beschlossen am 24.06. Es gibt für jeden Teilnehmenden, für jede Teilnehmerin an den Olympischen Spielen 10.000 Euro Antrittsgage. Hurra, das ist ein Grund zum Jubeln. Das können wir erstmal so festhalten. Das ist ein Novum, das ist ein Meilenstein, das ist ein Riesenschritt in die vollkommen richtige Richtung, die professionellen Athleten, von denen wir Profitum erwarten, auch zumindest so Schritt für Schritt zu entlohnen. Und das ist dann vielleicht eine vielflächige Förderung, die da stattfindet, von allen möglichen, von allen möglichen Geldgebern, die es dort so gibt. Und diese 10.000 Euro für 4 Jahre Arbeit, also ja, es sind 2.500 Euro pro Jahr, also 200 Euro pro Monat, die da an die Athleten ausgeschüttet werden, wenn man das runterrechnet, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Tropfen und aus einem Tropfen kann vielleicht auch ein etwas größerer Fluss und ein Wasserfall werden. Es ist ein Anfang, den möchte ich wirklich an der Stelle ganz klar honorieren, dass man sich jetzt als Athleten Deutschland oder andere Athletenvereinigung hinstellt und sagt, das reicht uns nicht, das ist immer noch nicht genug, wir wollen noch mehr. Auch verständlich, auch nachvollziehbar und unterstützenswert, denn diese 10.000 Euro reichen mit Sicherheit auch noch nicht. Auch das ist klar. Rechnen wir das Ganze um, reden wir hier von 14.000 Aktiven, die da in den Genuss dieser Prämie kommen, also 140 Millionen US-Dollar, die das IOC pro Olympiazyklus ausschüttet. Und jetzt ist nicht klar, wie viel das jetzt das IOC wirklich trifft. Kurze Google-Suche, kurze Internetrecherche ergab, dass das IOC 2024 etwa 4,4 Milliarden Dollar verdient hat. In dem Jahr nehme ich mal an. Das heißt, diese 140 Millionen US-Dollar entsprechen ungefähr 30% dieser 4,4 Milliarden Dollar an Einnahmen. Also wird ja immer nur alle 4 Jahre ausgezahlt. Also weiß nicht, ob man das jetzt einfach durch 4 teilen kann. Da sagen wir 7% aller Einnahmen. Athleten Deutschland wiederum sagt, diese 140 Millionen entsprechen nur ungefähr 2% des Gesamtumsatzes des IOCs. German Aquatics seinerseits sprach von 7 Milliarden US-Dollar, die das IOC je Olympiazyklus umsetzt. So oder so, da ist noch ein bisschen Luft nach oben in der Zusammenfassung. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass dieses Bezahlen nur deshalb zustande kam, weil der gleiche Mechanismus gegriffen hat, der damals bei der Einführung der ISL, der International Swimming League, gegriffen hat, die den ganzen Sport professionalisieren wollte, von World Aquatics verklagt worden ist damals auf, wir haben das Monopol, nur wir dürfen Wettbewerbe ausrichten. Das Ganze hielt nicht stand, ISL hat stattgefunden, hat die Athleten bezahlt auf monatlicher Basis, manche warten heute noch auf ihr Geld. Ich weiß, sicherlich auch der ein oder andere deutsche Aktive, der daran teilgenommen hat, wartet noch auf das Geld. Aus diversen Gründen kam es nicht und so weiter und so fort. Also es gab dann am Ende auch ein Glaubwürdigkeitsproblem Richtung ISL, Richtung Geldgeber. Aber auch das hat damals dafür gesorgt, dass World Aquatics oder FINA die Preisgelder massiv anheben musste. Und diese 10.000 Euro Antrittsgage sind nur gekommen, weil die Enhanced Games auf einmal richtig Druck gemacht haben und gesagt haben, müssen die Athleten bezahlen, dann kommen sie auch. Damit haben die Enhanced Games hauptsächlich gelockt. Die sind ja nicht die Athleten dahin gegangen, weil sie gesagt haben, ja, ich find's geil, meinen Körper mit Supplements zu ruinieren und ist mir auch egal, ob ich mit 55 am Herzkasper sterbe. Ich will jetzt mal schnell sein. Sondern vorrangig war die Kohle, das Geld, das man dort verdienen konnte, einer der Hauptmotivatoren, um daran teilzunehmen. Und dem hat das IOC jetzt ein bisschen entgegengewirkt auf einem, ich will nicht sagen auf einem homöopathischen Level, aber schon auf einem niedrigen Level, aber nur deshalb konnte das passieren. Und so sind es immer wieder dann doch Mechanismen, ja, die die Etablierten herausfordern und zu einer Wandlung, eine Wandlung in Gang setzen, die dringend notwendig war, die ohne diese brachiale Gewalt, die die Enhanced Games hatten, so mit Sicherheit nicht gekommen wäre. Also wenn wir wollen, wenigstens eine gute Sache hatten diese Doping-Festspiele mit den verwerflichen Menschenversuchen dann doch. Es gibt Antrittsgagen bei den Olympischen Spielen und beim IOC hat irgendjemand doch noch einen Blick für die Außenwelt entdeckt. Ja, das sind doch schon mal soweit eigentlich ganz gute Nachrichten. Also 10.000 Euro, die hier völlig zu Recht für Begeisterung, Zufriedenheit, für wohlwollendes Kopfnicken auch bei den deutschen Aktiven gesorgt haben. Kopfnicken, sicherlich auch das Thema im nächsten Block, das dann vielleicht gar nicht wohlwollend war, sondern ein anerkennendes Kopfnicken, wenn wir nämlich über die Wettkampf-Highlights der vergangenen zwei Wochen sprechen. Und hier richten wir zuerst den Blick nach Italien zum Sette Colli. Das Schwimmfest zwischen den sieben Hügeln Roms, inzwischen ein fester Termin im jährlichen Schwimmkalender, bei dem auch die DSV-Auswahl dieses Jahr mit einem großen Team und namhaften Team vertreten gewesen ist. Allerdings in der Show mit zwei Weltrekorden nur mal mit größeren und kleineren Nebenrollen dabei gewesen ist. Die größeren Nebenrollen waren aber wirklich an einer Hand abzuzählen. Die beste Leistung im DSV-Team wurde erbracht von Melvin Imudu, der im Gesamtwettbewerbsranking auf Rang 32 schwamm mit seiner Zeit über die 50 Meter Brust. In 26,96 war er nur 4 Zehntel langsamer als in Berlin zu den deutschen Meisterschaften und bei seinem deutschen Rekord. Und das war die 32. beste Leistung dieses Wettbewerbs. Das illustriert ziemlich gut, welch hohes Niveau sich hier in der italienischen Hauptstadt eingefunden hatte. Zweitbester Deutscher war Luca Nick Armbruster mit seiner Zeit und über die 50 Meter Delfin in 23,36. Blieb er 2 Zehntel über seiner Zeit von den deutschen Meisterschaften, eine halbe Sekunde über seinem deutschen Rekord. Und das reichte am Ende zu Platz 65 im Gesamtranking. Ja, und so war es hier anderen, die das Bühnenlicht, das Rampenlicht vorenthalten, nämlich den weiblichen Freistilschwimmerinnen. 4 der 5 besten Leistungen des gesamten Wettbewerbs kamen nämlich über die Kraulstrecken, 2x über die 50 Meter und 2x über die 100 Meter. Und generell wurde von Sonny Trick, vom Swimsuit Guy, ziemlich laut gesagt, dass es wohl eines der stärksten Freistilfelder gewesen ist, Teilnehmerfelder, die er so außerhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gesehen hat. Mit den prominenten Namen Sarah Sjöström, Marit Strenberg, Siobhan Hawley, Sarah Curtis und Gretchen Walsh, die hier gegeneinander angetreten sind. Und den ersten Weltrekord gab es von der Niederländerin Marit Steenbergen über die 100 Meter Freistil. 51,68 ist jetzt die neue Bestmarke. Damit hat sie Sarah Sjöström aus den Weltrekordlisten getilgt und sich im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2024 mittlerweile, wo sie Siebte geworden ist, um eine Sekunde verbessert. Und in 2 Jahren eine Sekunde auf diesem hohen Niveau, das kommt nicht von ungefähr. Das ist nicht nur biologisches Wachstum, sondern das ist knallhartes Training und eine Änderung im Trainingsregime, die hier stattgefunden hat. So wird berichtet, dass sie deutlich mehr Krafttraining gemacht hat, zum Teil nur 3x wöchentlich überhaupt im Wasser gewesen ist, für insgesamt dann 5 Einheiten und den Rest viel im Athletikraum verbrachte. Was für aber dazu führte, dass sie eines der wesentlichen Grundprinzipien des Schwimmsports in die Umsetzung brachte, nämlich eine größere Distance per Stroke sorgt für erfolgreiches Schwimmen. Was bedeutet das? Bei den Olympischen Spielen legte sie pro Armzugzyklus, also pro 2 Armzüge, noch 2,14 Meter zurück. Jetzt hier bei ihrem Weltrekord waren es 2,26 Meter. Also 12 Zentimeter mehr pro Bewegungszyklus, was am Ende dafür spricht, dass es eine deutlich höhere Effizienz ist. Du hast also dadurch die Möglichkeit, in eine geringere Frequenz zu gehen, um dann auf der zweiten Bahn aber diese Bewegungsgeschwindigkeit vielleicht nochmal erhöhen zu können. Sie macht pro Bahn 2 Züge weniger und erreicht so auf diese Art und Weise eine deutlich höhere Geschwindigkeit bis zum Ende des Wettbewerbes, bis zum Ende der 100 Meter und schwimmt am Ende dann Weltrekord 51,68 hier für sie. Den zweiten Weltrekord gab es von Gretchen Walsh über die 50 Meter Freistil. 23,55 ist jetzt die neue Bestmarke, 9 Tage nachdem Kate Douglas, ihre Teamkameradin, diesen erst aufgestellt hatte und auch Sarah Sjöström aus den besten Listen strich. Und auch bei Gretchen Walsh gibt es das gleiche Muster. Sie, ähnlich wie Marit Steenbergen, auch über die 50 Meter mit geringerer Frequenz, dafür einer größeren Zykluslänge, und das Ganze resultiert in einer höheren Geschwindigkeit. Und wenn wir uns da bildlich auch nochmal Cameron McEvoy mit über die 50 Meter vor Augen halten, dann ist das auch eine Richtung, die der Australier eingeschlagen hat, um einen Weltrekord zu schwimmen. Boah, so. Soweit international der Blick. Was war los bei den Männern und Frauen in Schwarz-Rot-Gold, die DSV-Farben repräsentieren? Muss man ein bisschen mit Kontext betrachten, die Leistungen, die hier geliefert worden sind. Denn das DSV-Team reiste an direkt aus Ägypten, aus dem vollen Trainingsblock, aus Summer Bay, direkt nach Rom und waren alle ganz schön K.O. und groggy. Also, da fehlte reichlich an Power und Spritzigkeit, an Energie. Das sieht man auch an den Zeiten oder auch an dem Schwimmerischen. Dann kommt noch dazu, dass es extrem warm war in Rom auch, so wie überall eigentlich in ganz Europa. Letzte Woche machte auch vor den italienischen Ländern nicht Halt. Nichtsdestotrotz, ich hatte da mal kurz Kontakt mit Noelle, weil mich das ein oder andere ein bisschen interessiert hatte, die davon sprach, das erste Mal dort Sette Colli gewesen und sagte, ey, gute Stimmung, großartiger Wettkampf. Sie hat wohl noch nie so volle Zuschauerränge gesehen wie dort in Rom. Und auch das trägt sicherlich zu der Leistung bei, die wir dort international gesehen haben. Nehmen wir Noels Beispiel, weil, wie gesagt, das sind dann so die Fragen, die dort aufkommen. 4:48.10 schwamm sie über die 400 Meter Lagen. Das ist 9 Sekunden über ihrer Bestzeit aus Chamorin im vergangenen Jahr. Und das wirft, kann man natürlich mal fragen, so, hey, pass auf, ist noch ein Monat bis zu den Europameisterschaften. Wie ordnen wir denn das Ganze jetzt hier ein? Und da sagte sie, dass sie technisch sehr zufrieden war, sagte, sei wohl eins der besten, stilistisch eins der besten Rennen ihrer Karriere geschwommen, aber physiologisch eben sehr anstrengend, weil die ganze Erschöpfung aus den harten, anstrengenden Trainingseinheiten da noch drin steckte im Groben und Ganzen. Aber war sie ganz zufrieden, die 200 Meter Lagen waren auch noch deutlich besser und im erwarteten Rahmen. Und so kann man den Blick aufweiten auf das gesamte DSV-Feld. Es gab in der Summe einen Podestplatz im gesamten Team. Melvin Imodu war der Glückliche, der sich über die Silbermedaille freuen durfte. 100 Meter Brust in 59,78 schwamm und sich damit zu Recht einen Platz auf dem Treppchen verdient hatte. Weitere Highlights waren sicherlich Nina Yazzi, die über die Sprintstrecken jetzt nochmal richtig in Form kommt, habe ich so das Gefühl. Über die 50 Meter Freistil blieb sie nur 2 Zehntel über ihrer Saisonbestzeit in 25,37 und auch über die 100 Meter Freistil in 55,06 nur 3 Zehntel langsamer als ihre All-Time-Bestzeit. Und hat diese 3 Zehntel aber komplett auf dem zweiten 50er verloren. Bei ihrer Bestzeit schwammen sie auf der Rückbahn 28,6, jetzt 28,9. Auch das ein Indikator für die Erschöpfung, für die Müdigkeit, dass der Körper nicht in der Lage ist, die hohe Intensität, die da im Wettkampf auftritt, so gut wegzustecken, wie er das normalerweise im ausgeruhten Zustand kann. Weckt aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Hoffnung und Vorfreude auf das, was bei den Europameisterschaften zu sehen sein wird. Angelina Köhler liefert ab über die 50 Delfin, 4 Zehntel über ihrem deutschen Rekord, 25,94. Das schwimmt sie schon so das ganze Jahr, ohne, glaube ich, bei einem der bisherigen Wettkämpfe wirklich voll getapert reingegangen zu sein. Aber das ist viel Spekulation hier an der Stelle. Nichtsdestotrotz unterstreicht sie sehr, sehr deutlich, auch mit den Finalteilnahmen, die sie hatte, dass sie eigentlich eine sichere Bank ist und auf einem sehr, sehr hohen Level solide performt. Ausnahme Richtung Durchhaltevermögen, Ausdauervermögen war sicherlich Finn Hammer über die 400 Meter Lagen, der in 4:20.06 seine drittschnellste Zeit aller Zeiten schwamm. Nur 2 Sekunden langsamer war als bei den deutschen Meisterschaften und 7 Zehntel schneller gewesen ist als bei der U23-EM in Chamorin im vergangenen Jahr, die seinen Saisonhöhepunkt markiert haben, letzte Saison und dieses Jahr direkt aus dem Trainingsblock. Trotzdem schneller zu sein, auch das weckt Hoffnung Richtung Europameisterschaften. Und Hoffnung Richtung EM ist auch das Stichwort für das, was sich in Chamorin abgespielt hat beim Grand Prix Slowakia. Dort war nämlich eine kleine Vereinsauswahl aus Sachsen am Start, vom SV Weixdorf, vom SC Freital und vom Dresdner SC waren dort Schwimmerinnen und Schwimmer am Start, unter anderem Maja Tobin, die sicherlich im Moment das prominenteste Gesicht in Reihen der Dresdner ist. Und Chamorin hat sich ja so nach und nach seit den Junioren-Europameisterschaften und der U23 eben auf die europäische Schwimmlandkarte gesetzt und ist dort angekommen, sei es als Trainingslagerdestination oder auch als Wettkampfdestination. Und so war es jetzt hier Maja Tobin, die bei 38 Grad Gluthitze zu zwei hervorragenden Leistungen geschwommen war. Ganz klar angetreten, auch mit dem Ziel, ey, es ist Freibad, es sind widrige äußere Bedingungen. Wir müssen vielleicht auch lernen, damit umzugehen, wenn es nicht so ganz optimal ist vom Umfeld her. Und das ist ihr ganz hervorragend gelungen. Es ging los mit den 100 Meter Freistil, wo sie in 54,51 im Finale einen Meeting-Rekord schwamm. Dort die alte Bestmarke von Kayla Sanchez um 2/10 unterbot, die erst 3 Jahre alt war. Und ihre Bestzeit aus Kasan aus dem Jahr 2019, ja, muss man immer weit zurückblättern bei ihr, um 7/10 verbesserte, 26,3 vorne an, 28,1 drauf. 54,41 also für sie, damit 6/10 schneller als zum Beispiel Nina Yazzie in Rom gewesen ist und damit bringt sie sich möglicherweise sogar in die Verlosung für die 4x100 Freistilstaffel in Paris bei den Europameisterschaften. Ganz sicher dabei ist sie aber in der 4x200 Meter Freistilstaffel. Hier schwamm sie 2:00 im Vorlauf, was irgendwie okay ist, aber jetzt auch keinen vom Hocker reißt, um dann im Finale wenige Stunden später nach der Mittagspause aber satte 3 Sekunden schneller zu sein. 1:57,25 offenbarte der Blick an die Anzeigetafel, den sie zweimal ausführen musste, um dann wirklich zu begreifen und zu realisieren, welche fantastische Zeit dort eigentlich gerade angezeigt wird. Auch das ist ein neuer Meeting-Rekord. Dort hat sie nämlich die alte Bestmarke von Barbara Semanova unterboten um 5/10, die auch erst 3 Jahre alt war und war gleichermaßen 5/10 schneller als Isabel Gose beim Gewinn des deutschen Meistertitels in Berlin Anfang Mai. Wie ist sie die 200 Meter Freistil geschwommen? Vorne relativ schnell, ehrlicherweise, mit einer 27,5 an, das ist ganz schön flott, 30,0, 30,2 und dann die letzte Bahn 29,5 drauf, also da ist, glaube ich, wenn man kritteln will oder sagen, noch Arbeitspakete definieren will, gar nicht vielleicht für diese Saison, sondern für die Zukunft, ist da renneinteilungsmäßig sicherlich noch das ein oder andere zu tun. Vorne vielleicht ein Müh langsamer, dafür werden die Mittelbahnen etwas schneller und in der Summe die Zeit etwas schneller. Aber 1:57,25 ist dann wirklich schon Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, und jetzt kommt so ein kleiner Twist, den ich nochmal mit zum Nachdenken mitgeben möchte. Laut ihren Aussagen war sie bei diesem Wettbewerb weder getapert am Start, also sie haben ein bisschen rausgenommen, aber immer noch kleine Belastungen vorne weggemacht und in der Mittagspause entweder einen kleinen Nap gemacht oder dann auch nochmal gearbeitet und damit, ich habe hier aufgeschrieben, die innere Anna Elend gechallenged, weil die ja vor ihrem Weltmeisterschaftstitel auch gesagt hat, naja, vormittags schwimme ich, mittags arbeite ich, nachmittags schwimme ich das Finale und dann wird man Weltmeisterin. Oder so wie hier Meeting-Rekordhalterin in Chamorin. Wichtig aber an der Stelle vielleicht durch dieses, und das ist auch etwas, was ich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften immer mitnehme, durch dieses, ich bin ja gar nicht top vorbereitet, wir haben nicht getapert, ich muss noch arbeiten zwischendurch, es ist brütend heiß, eigentlich sind die Bedingungen gar nicht geil, um hier Bestleistung zu bringen, ich kann ganz entspannt reingehen. Durch diese Entspannung und die dann damit verbundene klare Fokussiertheit, also dass man nicht über 12 Stunden den ganzen Tag so angespannt ist, nervös ist halt, sondern wirklich für die Rennen selber nur in den State geht, glaube ich, lösen sich da nochmal so manche Blockaden und es wird ein bisschen mehr Energie freigesetzt. Sicherlich ein ganz gutes Learning für die Zukunft. Diese 200 Meter Freistil brachten ja auch die beste Leistung des Wettkampfes ein, zusammen mit Liliana Schlussner, die man vielleicht auch noch von hiesigen DMS-Wettkämpfen kennt. Und das sorgte dann dafür, dass sie zusammen mit der Slowakin einen 2.500 € Preisgeldscheck in die Höhe halten durfte. Auch nicht schlecht, damit wieder zurück in die Heimat zu fahren. Und dann hatten wir vor 2 Wochen noch die Pro Swim Series in Indianapolis, die ich nicht vergessen möchte, wo KG Winkler die Schlagzeilen bestimmt hat mit einem neuen deutschen Rekord über die 100 Meter Delfin. 50,92 ist er der erste Deutsche, der unter der 51-Sekunden-Marke bleibt, damit schneller war als Steffen Deibler im Jahr 2013 und 4/10 schneller als noch im vergangenen Jahr. Der Bestzeitreigen ging für KG Winkler weiter über die 100 Meter Rücken, schwamm er in 53,22 zur schnellsten Zeit eines Deutschen in dieser Saison. Vielleicht auch die schnellste, also jetzt gehört ein kleiner Rant. zur schnellsten Zeit eines Deutschen seit mindestens 2011. Ich würde gerne weiter zurückgucken. Aber wenn diese blöde DSV-Ergebnis-Bestenlisten-Whatever-Seite weiterhin, wenn man dort mal schon Recherche betreiben möchte, sagt, und Sie sind aber schnell unterwegs, das sind ganz schön viele Klicks, geben, schnaufen Sie mal durch und lassen Sie andere auch mal gucken, dann werde ich irgendwann ausrasten, dann werde ich selber nach Kassel fahren und dort den Server abschalten. Ich möchte gerne Recherche machen. Und wenn ich dann mit Absicht ausgebremst werde, dann stresst das einfach. Das ist nicht professionell. Get your shit together, ey. Kriegt das geregelt, dass ich so oft so viel klicken kann, wie ich möchte. Manuell. Also ich bin kein Roboter. So schnell bin ich nicht. Es ist einfach unwürdig. So. Also, bis 2011 bin ich zurückgeblättert und hatte ich keine Lust, das dritte Mal zu warten, bis die Seite anerkennt, ich bin kein Roboter. Naja, also seit 2011 macht ja aber auch schon mal Sinn. 15 Jahre lang war niemand schneller als Casey Winkler, diese 53,22. Hut ab, gar nicht mal so verkehrt. 100 Freistil, 48,36. 1/12 über seiner Zeit von den deutschen Meisterschaften, möchte man schon sagen, geht so ein bisschen unter ferner Liefen. Aber gleichfalls am Start war Cornelius Jahne, der sich über 100, 200 Meter Rücken jeweils auf Platz 2 der Bestenliste schwimmt, hinter Casey Winkler und dem deutschen Rekordhalter Lukas Mertens über die 200 Meter Rücken. Also auch kein so ganz schlechter zweiter Platz, den man hier einfahren kann über die Rückenstrecken. Und Ole Mats Eidamer bekommt die starke nationale Delfin-Konkurrenz zu spüren, wird jeweils national Vierter in 23,55 und national Fünfter in 52,54. Darf sich trotzdem über einen EM-Start freuen und hat hier in Indianapolis gezeigt, dass er das mit ihm auch dann in Paris zu rechnen sein wird. Und damit machen wir jetzt den Blick voraus auf die Junioren-Europameisterschaften in München und sagen Grüezi mit der Nant oder wie auch immer der Bayer dann das Ganze so formulieren möchte. Die Rahmendaten. Wettbewerbe starten am Dienstag und gehen bis zum Sonntag. Vorläufe beginnen jeweils um 9 Uhr, die Finals jeweils um 18 Uhr. Wird garantiert irgendwo im Livestream zu sehen sein. Wo, kann ich euch zum heutigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Letztes Jahr war es Euro Aquatics TV. Ich meine auch, die haben Geld gekostet, die Wettbewerbe. Die Synchronschwimmwettbewerbe findet man bei Sport Europe TV. I don't know, wir werden gespannt der Dinge harren, die dann dort Richtung Montag mal kommuniziert werden. Insgesamt qualifiziert für die Union-Europameisterschaften haben sich 38 Aktive, 21 Frauen und 17 Männer. Und wer jetzt die Starterliste gesehen hat und des Zählens mächtig ist, hat vielleicht mitbekommen, Moment mal, da sind aber bloß noch 37 Namen aufgelistet, weil der von Alina Bajewitsch aus der Liste gerückt ist. Sie fehlt und wird diesen Junioren-Europameisterschaften nicht beiwohnen. Verpasst damit ihre dritte JDM in Folge. Ganz im Gegensatz zu unter anderem Hanna Schneider, Linda Roth, Jara Fehl-Riefstahl, Laura-Sophie Kohlmann und Hugo Engelin, die jeweils ihre dritte Junioren-Europameisterschaft hier absolvieren und Laura Kohlmann nächstes Jahr dann auch mit der Chance auf JDM Nummer 4. Hurra, hurra. Es klang sarkastischer, als es gemeint war. Nein, das meine ich wirklich ernst. Also 4 JDMs bedeutet ja, dass du im jüngsten Jahrgang schon mit dabei gewesen bist und dann auch weiter die Entwicklungsschritte gegangen bist, um zum Team zu gehören. Und über die langen Strecken war es da auch nicht immer ganz einfach, sich in das Team reinzuschwimmen. Von daher Hut ab und Respekt für diese Leistung, die Laura hier jetzt schon als Veteranin mit in dieses Team tragen wird. Insgesamt werden die 37 DSV-Aktiven 96 Starts absolvieren, das sind 3 weniger als im Vorjahr und es wird eine einzige Strecke geben, in der wir niemanden in Schwarz-Rot-Gold auf die Startbrücke laufen sehen werden, das sind die 200 Meter Schmetterling bei den Männern. Dort gab es keinen Normunterbieter, alles andere ist besetzt. Zu schlagen gilt es das Ergebnis des Vorjahres, wo es einen Titel, 6 Silber- und 3 Bronzemedaillen gab und ich bin eigentlich guter Dinge, dass das machbar ist, denn es gibt den ein oder anderen Star in Anführungsstrichen, bei so jungen Jahren bin ich mal vorsichtig, aber den ein oder anderen Star in Anführungsstrichen, der hier für Furore sorgen kann. Auf der Männerseite ist das sicherlich Larus Thiel, der bei der DJM topfit war, über die 50 Freistil, 50 Delfin jetzt hier am Start. Es ist ein Jannis Schmidt, der über die 200, 400 Meter Lagen sicherlich noch das ein oder andere Potenzial hatte, das sich in München hoffentlich offenbart. Es ist Luis Hoffmann, der über alle 3 Bruststrecken seine famose Saison, seine famose Entwicklung krönen möchte. Dann ist es Mitja Bauer, der schon deutsche Jahrgangsrekorde Schwamm über die Rücken strecken und jetzt hier auch über dreimal Rücken an den Start gehen wird. Und ebenfalls deutsche Jahrgangsrekorde Schwamm schon Nils Nolte über die Freistilstrecken, der jetzt über die 100, 200, 400 Meter sich der europäischen Konkurrenz stellt und dort garantiert ein Wörtchen in der Medaillenvergabe wird mitreden können. Als Dark Horses, wer so von unten hinten noch ein bisschen angreifen kann, sind sicherlich zu nennen Moritz Erkmann, der bei der DJM richtig flott unterwegs gewesen ist. Das ist ein Felix Brandner, bei dem ich nicht ganz sicher bin, was er wird vielleicht leisten können bei seiner ersten Junioren-Europameisterschaft im ältesten Jahrgang. 100 Delfin, 100 Freistil stehen für ihn auf dem Programm. Und Simon Brugger, die DJM-Ergebnisse würde ich einmal in den Skat drücken für den Münchner, der jetzt in seiner Heimhalle über die 200 bis 1500 Meter Freistil auf den Startblock klettert und sicherlich auch mehr als ein Finale in diesen vier Starts anpeilt. Auf der Frauenseite wussten in diesem Jahr schon zu überzeugen Juliana Butler, die 200, 400, 800 Meter Freistil schwimmen wird. Laura-Sophie Kohlmann, 200 Lagen, 400 Lagen und die 200 Meter Rücken, drei Starts, drei Finalchancen für die Essenerin mit Sicherheit. Linda Rothe, die das Parallelprogramm macht, oder das, ja, das Doppelprogramm, sagen wir lieber so, das Doppelprogramm macht aus JDM und großer EM, schwimmt jetzt hier über die 100, 200, 400 Meter Freistil sowie die 100 Meter Delfin durchs Becken und Yara Ferriefstahl macht es ihr gleich. Einmal München, einmal Paris diesen Sommer, dreimal Delfin für die Chemnitzerin. Und dann zu guter Letzt mit einer fantastischen Leistung von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und viel Rückenwind sicherlich nach München unterwegs ist Mira Helget über die 200 und 400 Meter Lagen sowie die 100 und 200 Meter Rücken. Eine der Vielstarterinnen mit vier Starts, wobei hier die 200 Lagen und die 100 Rücken am selben Tag stattfinden. Sicherlich wird es da eine Priorisierung geben, je nachdem wie die Vorläufe am Ende ausfallen werden. Dark Horses auch hier für eine Überraschung sorgen können, möglicherweise allen voran Hannah Schneider, die über alle drei Bruststrecken auf dem Startblock steht und jetzt hier ihre ehemalige Trainingskameradin Lena Ludwig dort in die Fußstapfen schwimmt und die Brustschwimmfahne hochhalten möchte. Kara Vogt, 50-100 Meter Freistil, die ganze Saison war ausgerichtet auf diese Junioren-Europameisterschaften und dann gibt es noch Evelyn Wegrotzki, die jüngste im Team Jahrgang 2010, die sich aber die konkurrenzärmsten Strecken, möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil das klingt so despektierlich, aber die härtesten Strecken auf dem Portfolio hat 200, 400 Lagen, 100, 200 Meter Delfin, wo sicherlich auch das Halbfinale oder das Finale sogar möglich sein sollte und das wäre dann auch eine entsprechend große Leistung für die junge Hamburgerin. Ja, und damit sind, glaube ich, ein bisschen die Vorfreude geweckt auf das, was uns dort in München erwartet. Seid dabei, holt euch ein Ticket, schaut da vor Ort mal rein und macht das Ganze zu einem wahren Heimspiel für die 37 Aktiven hier. Und das führt uns auch nahtlos zum Wettkampfausblick für das kommende Wochenende. Die JDM, die am Dienstag beginnt, entweder vor dem Bildschirm oder noch viel besser live in der Halle anschauen. Dann gibt es in Eindhoven das Qualification Meet, das jetzt European Swimming Trials heißt, wo die Niederländer ihre EM-Mannschaft, glaube ich, nominieren und ausschwimmen. Gleichzeitig ist dort aus deutscher Sicht Joscha Salchow in der offenen Klasse am Start und wird begleitet von einer U21-Nationalmannschaft, die da unter anderem Leni von Bonin im Team hat, Arne Schubert, Fabienne Wenske, Niklas Keilmann. Klug, hier eine Zwischenstufe einzubauen zwischen denjenigen, die letztes Jahr noch JDM oder JWM geschwommen sind und die noch nicht den Sprung jetzt in die offene Klasse ins EM-Team für Paris geschafft haben. Ärgerlicherweise ein bisschen wenig kommuniziert, diese U21-Nationalmannschaft, aber sei es drum, da ist da für einen Höhepunkt gesorgt im Zwischenbereich zwischen Junioren- und Erwachsenenbereich. Außerdem noch mit dabei die Paraschwimmerinnen rund um Gina Böttcher, Linus Harms und Verena Schott. Auch nicht zu vergessen, bei diesem Eindhoven Qualification Meet immer auch die Paras mit dabei. Und wer mehr in den heimischen Landen bleiben möchte, in Hamburg finden die Hamburger Meisterschaften statt. Auch das soll nicht unerwähnt bleiben, drei Tage vor Ferienbeginn. In diesem Sinne machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Ich hoffe, wir sehen uns in München. Von der Tribüne oder unten sogar am Beckenrand. Nächste Woche wird es deswegen auch keine Episode geben, weil ich aus München dann direkt nach Norddeutschland fahre zum Familienwochenende und so weiter und so fort. Das heißt, wir hören uns dann hier in zwei Wochen wieder. Allen, die jetzt schon Ferien haben, kommt gut rein in die Ferien, genießt eure freie Zeit, genießt euren Urlaub, schaltet ein den Fernseher, um den besten Aktiven beizuwohnen und von zu Hause anzufeuern. Public Viewing, auch im Schwimmen, make Public Viewing great again. Und ansonsten bleibt gesund und wie immer gilt, seid nett zueinander. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!